Ja, wir starten wieder neu in dieses Thema Endzeit. Es ist ja ein abenteuerliches Thema, auf das ihr euch einlasst hier. Und wir hatten letzte Woche den Auftakt in das Ganze, über das Ende der Welt geredet, beziehungsweise den Anfang der neuen Welt. Das geht ja miteinander einher, zum Glück. Zum Glück kommt da noch was. Und wir haben auch gesehen, dass durch die Jahrhunderte, eigentlich durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch, sich Leute immer wieder gefragt haben, wann ist es denn soweit? Und wann kommt Jesus wieder? Wann geschehen diese Dinge, die in der Bibel drinstehen, die verheißen sind? Wie sieht es praktisch aus? Und da hat man hoch und runter gerechnet und sich Gedanken gemacht, wie das alles ablaufen wird. Und wir haben auch gesehen, dass es ein Zeichen von Erweckung war, eigentlich schon immer in den meisten Erweckungen. War es so, dass Leute damit gerechnet haben, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Also so eine Erwartung seines Kommens, das ist eigentlich was, was typisch ist für Erweckungen durch die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch. Angefangen bei den ersten Jüngern, die geglaubt haben, es passiert noch zu ihren Lebzeiten, bis heute überall auf der Welt, wo Menschen wirklich Jesus begegnen, da wächst die Erwartungshaltung, er könnte jeden Moment kommen. Und dass sein Reich jeden Moment anbrechen könnte. Und dann, was auch meine Beobachtung in dem Ganzen war, ist, dass mit dem Abflauen von Erweckungen, also wenn Erweckungen ein Ende finden und man sozusagen lange von Gott nichts mehr gehört hat, er sich lange nicht gemeldet hat sozusagen, dann nimmt das zu, nach meiner Beobachtung, dass Menschen sich Gedanken machen, na, was kommt denn alles noch vorher, bevor Jesus wiederkommt. Was muss denn noch passieren? Jesus kann ja eigentlich noch gar nicht wiederkommen, weil es muss ja noch dies und das und jenes passieren, was wir, so wie wir es halt aus der Bibel verstanden haben. Und damit verlagert sich der Blick immer mehr von der Wiederkunft von Jesus, also von Jesus selbst, und da, dass der Himmel sozusagen auf die Erde hereinbricht, verlagert sich unser Blick auf das, was hier auf der Erde alles geschieht, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche, bei allem, was wir so beobachten können. Und man kann sich auch schnell verlieren in all diesen Dingen. Ist es nun falsch, darauf zu achten, was gerade auf der Erde abgeht, in den verschiedenen Bereichen? Unter Umständen vielleicht, ja. Andererseits aber auch nein. Also wir werden an manchen Stellen noch dazu aufgefordert. Und ich möchte gerne in das Thema heute starten mit einem Gespräch, was Jesus mit einigen Pharisäern und Sadduzäern hatte und wo er sich auf eine spannende Weise äußert zu dem Thema. Und zwar ist es ein Gespräch, was ihr in Matthäus Kapitel 16 hier vorne sehen werdet. Das fand in der Gegend von Dalmanuta statt. So genau weiß es keiner, wo das lag, irgendwo am See Genezareth. Und da heißt es, da wird es folgendermaßen berichtet. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei und um ihn auf die Probe zu stellen, also um Jesus auf die Probe zu stellen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel vorführen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Also es wird heiteres Wetter. Und früh morgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Und dann sagt Jesus: Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und er kritisiert sie hier an der Stelle ein bisschen. Ich lese mal noch den Paralleltext aus Lukas Kapitel 12. Da sind noch so ein paar andere Aspekte mit drin. Er sprach aber auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke von Westen her aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum beurteilt ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was gerecht ist? So viel zu dieser Situation. Zunächst mal fällt mir auf, dass diese Formulierung Zeichen der Zeit, die taucht hier in diesem Matthäustext das einzige Mal in der ganzen Bibel auf. Also, dass Zeichen irgendwo zu sehen sind, Zeichen von allem Möglichen, das ist ständig in der Bibel. Aber dieser Begriff Zeichen der Zeit taucht nur hier auf, nicht mal die Parallelstellen in den anderen Evangelien verwenden es. Umso erstaunlicher, dass man allein bei Google 5,3 Millionen Internetseiten findet auf Deutsch, die sich mit den Zeichen der Zeit beschäftigen. Und wenn man auf Englisch eingibt, Signs of the Times, dann findet man 33 Millionen Internetseiten, die sich darüber Gedanken machen, über die Zeichen der Zeit. Was es ist, was man, wie man die versteht, wie man die erkennt, worum es sich konkret handelt. Also es gibt zahlreiche Bibelstellen, wo, also ich will es jetzt nicht zu sehr extrem zeichnen, aber es gibt ja zahlreiche Bibelstellen, wo von Zeichen die Rede ist, auch Zeichen, dass er wiederkommen wird und manches mehr. Aber Zeichen der Zeit in dem Sinne, Kennzeichen unserer Zeit, in der wir leben, oder vielleicht auch Kennzeichen, woran wir erkennen, wo wir im Zeitplan Gottes stehen oder so. Ne? Also so verwendet man ja oft den Begriff Zeichen der Zeit. Das findet man so formuliert nur an dieser Stelle. Zum Beispiel, also oft wird es ja verwendet, der Begriff Zeichen der Zeit, dass man erkennt, wann wird Jesus wiederkommen, wann bricht das tausendjährige Reich an, wann geht die Welt unter oder was weiß ich. Ja? Wenn man mal so die ganzen Bücher und Internetseiten und was es alles gibt zu dem Thema sich anschaut, dann geht es da ganz konkret oft also so um negative Zeichen der Zeit. Da geht es dann um die Zerstörung der Natur, der nahende Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme, dass die Elite, die politische Elite alle gleichgeschalten sind und weltweite Verschwörungen, religiöser Abfall, Verführungen, Verirrungen in allen Bereichen, Verfolgung der Nachfolger Jesu und so weiter und so fort. Oder im positiven Sinne, Zeichen der Zeit, dass Wunder und Zeichen Gottes geschehen in unserer Zeit, dass sich das Evangelium ausbreitet unter allen Völkern, dass Israel wiederhergestellt wird und Ereignisse, die im Heiligen Land passieren, dass die Gemeinde Jesu erneuert wird, wachsende Einheit unter den Nachfolgern Jesu, Erweckung, geistliche Aufbrüche und so weiter und so fort. Und man hat eine riesen Bandbreite, wo man schaut, woran können wir erkennen, dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern dass es kurz bevorsteht, dass Jesus wiederkommen wird. Und da findet man gute und schlechte Zeichen. Nicht nur gute und schlechte Zeiten, sondern gute und schlechte Zeichen. Und wenn wir uns die Texte mal anschauen, das, was wir zunächst erstmal hier vorfinden, bei dem, was Jesus sagt, ist, dass er die Pharisäer und die Sadduzäer kritisiert, dass sie sich besser mit dem Wetter auskennen, als mit den Zeichen der Zeit, also mit den Kennzeichen der Zeit, in der sie gerade leben. Also Jesus ist ein Stück frustriert darüber, dass die mehr Aussagen über das zukünftige Wetter machen können, als über das, was gerade auf dieser Welt in dieser Zeit geschieht. Ich befürchte, dass es uns heute nicht immer unbedingt besser geht als den Pharisäern und den Sadduzäern. Also wenn Jesus darüber gefrustet ist, dass die sich besser mit dem Wetter auskennen als mit den Zeichen der Zeit, ist die Frage, ob wir ein besseres Feedback von Jesus bekommen würden. Wir haben heute das größte Wissen über das Wetter und über die Meteorologie seit Menschengedenken. Ich meine, wir haben Wettersatelliten, wir haben Wetterballons, wir haben Wetterkarten, Wetterstationen, Langzeitwetterberichte, Wetterprognosen für ganz Europa, für andere Kontinente, für die ganze Welt. Und man kann das berechnen und man hat Modelle, die sich bewährt haben. Und wir haben unglaubliches Wissen. Wir können Kurse über Meteorologie an den Universitäten besuchen. Und Jesus ist frustriert darüber, dass Leute besser übers Wetter Bescheid wissen, als über die Zeichen der Zeit. Was ist damit gemeint, wenn Jesus hier das Wetter mit den Zeichen der Zeit vergleicht? Also scheinbar gibt es ein paar Übereinstimmungen. Es ist ein gutes Beispiel, was Jesus wählt. Zunächst mal, wozu mussten die Leute damals das Wetter beobachten und fähig sein, rauszufinden, was für ein Wetter als nächstes kommt? Warum mussten die den Wetterbericht sozusagen kennen? Ganz klar, weil die waren davon abhängig durch die ganze Landwirtschaft. Das geht den Bauern bis heute so. Und damals waren sie fast alle welche. Also man musste das Wetter kennen und einschätzen können, um zu wissen, wann man säen und wann man ernten kann. Wann die Zeit für was dran ist. Um zu wissen, was ich am nächsten Tag tun kann. Um zu wissen, zum Beispiel auch, wann ich eine Reise unternehmen kann. Ich kann ja nicht mit dem Auto draußen rumfahren. Wenn ich zu Fuß irgendwo hingehen will, muss ich auch wissen, wie es Wetter wird. Man musste wissen, wie es Wetter wird, um ein Haus bauen zu können, um Dach decken zu können, um alle Dinge tun zu können, war man davon abhängig, eine Ahnung davon zu haben, was als nächstes passieren wird. Und letztendlich einfach auch, um sein Feld zu bestellen, um ein fruchtbares und erfolgreiches Leben leben zu können. Es ging darum, in der Lage zu sein, einen erfolgreichen Dienst zu leisten und fruchtbar zu leben. Das war nicht Sensationslust der Leute, dass sie wissen wollten, wie das Wetter als nächstes werden wird. So geht es mir manchmal. Für mich ist es einfach, wenn ich wissen will, wie es Wetter wird, ist einfach nur Sensationslust. Ich habe gar nichts davon, ob ich das vorher weiß oder nicht, weil mein Alltag läuft trotzdem irgendwie weiter. Aber die Beobachtung des Wetters diente dem Zweck, seine Arbeit richtig machen zu können. Und wer nicht wusste, wie es Wetter wird, dem ist es halt nicht gelungen, die Ernte einzuholen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr könnt so gut das Wetter deuten und ihr habt es drauf, aber ihr wisst so wenig über die Zeichen der Zeit, in der ihr lebt, die Kennzeichen der Zeit, die gerade sind. Und Jesus meint, dass es anscheinend wichtig ist zu wissen, wie sich die Zeit entwickelt, in der wir gerade leben. Was die Kennzeichen der Zeit sind. Genau wie beim Wetter. Und ich versuche es einfach mal zu übertragen, nämlich aus denselben Gründen, nämlich damit wir in der Lage sind, ein Leben zu leben, was Frucht bringt. Auch als Christen, also auch ein geistliches Leben zu leben, was Frucht bringt, damit wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, damit wir nicht unsere Energie verschwenden an Stellen, wo es gerade überhaupt nichts zu holen gibt und damit wir Gottes Acker bebauen können und seine Ernte letztendlich einholen können. Und Jesus wünscht sich das, also hier steckt ja dieser Wunsch drin in diesen Texten, dass wir besser darin werden, die Zeichen der Zeit zu deuten und zu verstehen. Das heißt, es gibt irgendwie Erkennungszeichen, die uns helfen können, uns richtig zu orientieren, richtig auszurichten, damit wir ein Leben leben, was Frucht bringt. So, aber was steckt jetzt in dem Text noch drin, worum es bei den Zeichen der Zeit konkret geht? Und da hilft uns nochmal die Parallelstelle weiter aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Dort endet der ganze Abschnitt mit folgender Aussage. Jesus sagt, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum beurteilt ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was gerecht ist? Und das ist nochmal ein interessanter Anhang hier. Also Jesus sagt, wie kommt es, dass ihr das nicht beurteilen könnt, die Zeichen? Und wie kommt es, dass ihr nicht beurteilt, was gerecht ist? Also es geht hier irgendwie um Gerechtigkeit. Bei dem, was Jesus hier klar machen will, bei den Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, hat irgendwie was damit zu tun, ob wir Gerechtigkeit erkennen. Ob wir erkennen, was gerecht und was ungerecht ist, letztendlich ob wir erkennen, was gut und böse ist. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, wird von Jesus hier in einen Zusammenhang gerückt, Gerechtigkeit wieder zu erkennen. Und Gerechtigkeit meint hier an der Stelle nicht so die Gerechtigkeit Jesu, dass er uns rechtfertigt und unsere Sünden vergibt oder so, sondern dieser Text, der bringt das total auf unsere weltliche, menschliche Ebene runter. Da kommt dann danach noch ein Beispiel, was Jesus bringt. Er sagt, er bringt ein Beispiel für Gerechtigkeitsverständnis, für Gerechtigkeitssinn und sagt, wenn du Schulden bei jemandem hast und bist mit dem unterwegs vors Gericht, dann tu alles dafür, dass du nicht vor Gericht landest, denn du wirst dafür im Knast landen, wenn du Schulden hast. Versuch deine Schulden zu bezahlen, noch bevor die Justiz zuschlägt. Das ist ein Beispiel für das, was er hier sagt. Also es geht letztendlich darum, ein Feeling, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit in unserer Zeit, in der wir gerade leben? Wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus auf der Welt und in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben? Und wenn man so die Weltgeschichte sich anschaut, dann und auch die verschiedenen Kulturen, dann hat man das Gefühl, jede Zeit hat eigene Formen von Ungerechtigkeit. Jede Kultur, jede Generation, jedes Jahrzehnt und jedes Jahrhundert hat irgendwie eigene Formen von Ungerechtigkeit, die sich ausbreiten und eine Gesellschaft prägen. Und das kann total unterschiedlich aussehen. Es ist egal, ob das um Sklaverei geht, um Standesdenken, um Kastendenken, ob es um Rassismus geht, um Kolonialismus oder Ausbeutung der Natur oder Benachteiligung von Frauen, von Kindern, von Alten, von Armen, von Kranken, von Witwen, von Waisen oder sonst wem. Es sind einfach immer wieder unterschiedliche Ausprägungen in jeder Zeit der Weltgeschichte, wo auf eine unterschiedliche Weise sich Ungerechtigkeit zeigt. Es geht irgendwie um Ungerechtigkeit der aktuellen Zeit. Es geht um Unterscheidungsvermögen zwischen Recht und Unrecht und zwischen Gut und Böse. Und Jesus spricht hier die Zuhörer direkt an als die Betroffenen sozusagen, die ihre Ungerechtigkeit nicht wahrnehmen. Ich meine, wir sind ja alle Kinder unserer Zeit. Also wir kriegen meistens immer erst die nächste Generation bekommt mit, was die Generation vorher alles falsch gemacht hat und wo die schräg gedacht haben und wo Dinge total ungerecht gelaufen sind. Das kriegt man ja manchmal selber gar nicht so richtig mit. Wir sind Teil unserer Kultur, wir sind Teil unseres Wertesystems, also so wie wir halt geprägt sind von unseren Familien, von unserem Umfeld. Das hinterlässt ja alles Spuren an uns. Wir sind ja Kinder unserer Zeit. Und Jesus redet jetzt hier zu den Pharisäern und zu den Sadduzäern und redet die an und sagt, ihr Heuchler, warum erkennt ihr bei euch selbst nicht Gerechtigkeit, was Gerechtigkeit ist? Und auch bei dem Beispiel hier mit dem Schuldner, was danach kommt, da identifiziert er sie damit, dass er sagt, ihr habt Schulden, tut alles dafür, dass ihr die loswerdet. Das heißt, also Jesus vermischt hier diese Themen, diese Begriffe und irgendwie kommt rüber, die Zeichen der Zeit zu erkennen, hat irgendwie was damit zu tun, ob ich erkenne, wo Gerechtigkeit ist und dass ich auch bei mir selber erkenne, wo Ungerechtigkeit dieser Zeit ein Teil von mir geworden ist. Dass wir auch als Gemeinde Jesu, als Nachfolger von Jesus erkennen, wo ist die Ungerechtigkeit dieser Zeit auch irgendwie ein Teil von uns geworden. Wo haben wir Anteil daran? Wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus für diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben? Für die Kultur, in der wir gerade leben? Also die Kennzeichen dieser Zeit wirklich zu erkennen, bedeutet nur aber auch wiederum nicht, dass ich einfach aus Distanz diese Welt beobachte, Nachrichten schaue und mich aufrege, was hier und da wieder passiert und meine Schlüsse draus ziehe, sondern dass ich erkenne, wie Gottes Gerechtigkeit aussehen kann in dieser Zeit, auch durch mich hindurch und wo Ungerechtigkeit dieser Zeit in mein Leben gekommen ist und auch in die Gemeinde Jesu gekommen ist. Denn damit geht es immer los. Also ich werde sowieso von Gottes Plänen ziemlich wenig nur wahrnehmen können, wenn ich von derselben Ungerechtigkeit durchsetzt bin, wie die ganze Welt ringsherum auch. Wenn ich Gottes Pläne auch für diese Zeit wahrnehmen möchte und mehr von dem erkennen will, was er auf dem Herzen hat, was er im Sinn hat, dann beginnt es eigentlich immer damit, dass ich erkenne, wie es um mich selbst steht, dass wir auch als Gemeinde Jesu erkennen, wie es um uns steht. Also das ist manchmal ein irriger Glaube, dass wir als Christen meinen, der Staat müsste uns helfen, unseren christlichen Glauben besser leben zu können und unsere Werte leben zu können. Es beginnt immer mit uns. Also in dem Moment, wo die Gemeinde Jesu anfängt, Gottes Werte zu leben und Gerechtigkeit zu leben, dann kann irgendwann der Staat nachziehen und Gesetze schaffen, die dem entsprechen, was das Volk und auch das christliche Volk erkannt hat und lebt und mit Kraft auch voranbringt. Aber es macht keinen Sinn, dass ich von menschlichen Institutionen wie einer Regierung erwarte, dass die vorangehen und Gesetze schaffen, die der Gerechtigkeit Gottes entsprechen, damit wir als Gemeinde Jesu irgendwann hinterherkommen und das auch leben können. Es gibt einen Text in der Bibel, da heißt es, das Gericht beginnt immer am Hause des Herrn, also in seiner Gemeinde. Seine Nachfolger sind die, die als erstes ein Feeling dafür bekommen könnten, wie Gott ist und was Gott im Sinn hat und was ihm wertvoll ist, was ihm heilig ist Und in dem Moment, wo wir anfangen, das zu suchen, also eine Wahrnehmungsfähigkeit dafür zu entwickeln, in dem Moment wird es auch Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Also ich muss als erstes eigentlich, wenn ich Gott in dieser Zeit entdecken will, dann beginnt es immer damit, dass ich die Ungerechtigkeit in meinem eigenen Leben entdecke. Entlarve, enttarne, dass ich umkehre, dass ich Buße tue, so nennt es die Bibel, von den jeweiligen Formen von Ungerechtigkeit, die irgendwie ihren Geruch und ihren Farbton bei mir hinterlassen hat, in meinem eigenen Leben und eben auch in unseren Gemeinden. Und da sind wir ein Teil davon, da lohnt es sich nicht zu reden über die anderen oder so, sondern da muss es so aussehen, dass wir vorangehen und gucken, wie sieht Gottes Gerechtigkeit für diese Zeit aus. Wenn wir die Zeit verstehen wollen, in der wir jetzt leben, dann dürfen wir uns aber auch nicht einfach von den äußeren Erscheinungsformen blenden lassen. Also wir können als Christen manchmal auch uns festbeißen an bestimmten Themen, die eigentlich nur so Nebenmanöver sind, die einfach nur ablenken. Und wo wir nicht mitkriegen, worum es eigentlich gerade wirklich geht und was die wichtigen Themen und Fragen unserer Zeit sind. Wir sind manchmal versucht, als Menschen überhaupt, aber eben auch als Christen, uns auf Nebenkriegsschauplätze lenken zu lassen und uns eben an Nebensächlichkeiten festzubeißen und rennen an den eigentlichen Themen voll vorbei. Also ich habe von christlichen Gemeinden gehört, die sich während dem Zweiten Weltkrieg darüber Gedanken gemacht haben, ob Frauen Nylonstrumpfhosen tragen dürfen oder nicht. Ja. Und parallel dazu sind 6 Millionen Juden umgebracht worden und viele, viele weitere Millionen Menschen im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Und christliche Gemeinden machen sich darüber Gedanken, was für Strümpfe man tragen darf oder was für Strumpfhosen. Ne? Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen und wahrscheinlich gibt es auch Dinge, da sind wir im Moment selber blind dafür und kriegen nicht mit, wie das manchmal auch so einfach ablenkende Nebenschauplätze sind, wo wir uns dazu hinreißen lassen, uns darüber den Kopf zu zerbrechen und uns zu streiten in den Gemeinden hoch und runter, ob man dies darf und wie das zu verstehen ist und rennen manchmal an dem vorbei, worum es gerade wirklich geht, worum es auch Gott vielleicht gerade geht. Manche Diskussionen unter uns Christen sind einfach heimtückische Störmanöver, um uns auch zu umnebeln für die Zeit und für die Zeichen der Zeit, für das, was gerade im Gange ist. Ich will das mal vergleichen mit einer Pollenallergie. Da bin ich selbst betroffen. Wenn ihr Heuschnupfen habt, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Der Körper reagiert völlig übertrieben, also wehrt sich gegen Dinge völlig übertrieben, die eigentlich kaum von Bedeutung sind. Und hat das Gefühl, krank zu sein und wendet alle Energie auf, um was zu bekämpfen, was eigentlich vernachlässigt werden kann. Sicherlich, Pollen gehören eigentlich nicht in den menschlichen Körper rein. Die brauchen wir nicht. Und es gibt tatsächlich auch Dinge, die gehören möglicherweise auch in die Gemeinde Jesu tatsächlich nicht rein. Aber der Schaden ist auch relativ überschaubar, wenn es trotzdem drin ist. Da gibt es ganz andere Dinge, um die man sich kümmern könnte. Und mit Pollen ist es genauso, die gehören in den Körper eigentlich nicht rein. Und der Körper reagiert völlig über und wehrt sich dagegen und wird krank davon, obwohl es eigentlich nicht schadet. Und es gibt genug Leute, die leben auch ohne Allergie und haben die Pollen in sich, atmen die ein und es passiert gar nichts. Und es kann sein, dass manchmal auch der Leib Jesu, also der Körper von Jesus, so wie das in der Bibel genannt wird, regelrecht krank ist, weil wir uns mit Dingen befassen und uns an Themen festbeißen, die eigentlich keine Relevanz haben für die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und wo wir geblendet sind und überreagieren und nicht mitbekommen, wo Gott gerade seinen Finger drauf legt und was die wichtigen Fragen unserer Zeit sind. Und in der Gefahr stehen wir als Menschen überhaupt, aber in der Gefahr stehen wir eben auch als Gemeinde Jesu und als Christen. Und wir müssen unsere Energie in das reinstecken, was gerade wirklich wichtig ist. Und suchen herauszufinden, worum geht es gerade? Was sind die Punkte, wo es sich wirklich lohnt, unsere Kraft reinzustecken? Und was sind Themen, vielleicht wirklich gibt es auch wirklich Dinge, die gehören eigentlich nicht in die Gemeinde Jesu rein, aber es gibt gerade Wichtigeres, worüber wir zu reden haben und wo wir das Bessere suchen müssen. Und unnötige Kämpfe gegen Pseudo-Feinde sozusagen, die schwächen den Leib und machen ihn krank. Und eben auch im Geistlichen. Unnötige Kämpfe gegen irgendwelche Pseudo-Feinde, die schwächen den Leib Jesu und machen ihn krank. Paulus äußert sich da auch dazu, weiß nicht, worum es da konkret gerade ging, aber zum Beispiel Römer 14, Vers 1, da sagt er, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, ohne über die Meinungen zu streiten. Also es gibt ja auch, das sind ja spannende Themen, die er da auch anführt, wo er sagt, das sind Leute, die sind eigentlich schwach und andere, die sind stark im Glauben, aber sei es drum, kümmert euch um Wichtigeres, tragt die Schwachen einfach mit. Hier sagt er, streitet nicht über Meinungen, es gibt Themen, da muss man sich nicht drüber streiten, könnte man, aber es gibt Besseres zu tun. Oder 1. Timotheus Kapitel 1, Verse 3 bis 4. Und du sollst einige auffordern, keine anderen Lehren zu verbreiten, noch sich mit Legenden und endlosen Stammbäumen abzugeben, die mehr Spekulation verursachen, anstatt der göttlichen Heilsordnung im Glauben. Ja, also Paulus ermutigt hier den geistlichen Leiter Timotheus dazu, sich nicht mit irgendwelchen Legenden und endlosen Stammbäumen abzugeben, die nur Spekulation verursachen. Und es ist ja auch so ein Stichwort, Spekulation. Man kann hervorragend spekulieren, eben gerade auch über die Dinge, die mit unserer Zeit zu tun haben und auch über das Ende der Zeit und die Zeichen der Zeit. Und Paulus sagt, gib dich mit sowas nicht ab, sondern kümmere dich um die Dinge der Heilsordnung Gottes, also wo es um wirklich was geht. Es gibt unglaublich viele Themen, über die könnte man sich streiten, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Und dazu gehören aus meiner Sicht eben auch manche endzeitliche Ereignisse, manche Details, über die man sich da Gedanken machen kann. Kann man, muss man aber nicht. Muss immer gucken, was es gerade bringt und was, ob das gerade das ist, was wirklich wichtig ist in unserer Zeit. Diese Dinge, die können manchmal unter Umständen so unseren Blick vernebeln, dass wir das Gespür dafür verlieren, worauf Gott gerade seinen Finger legt. Und noch was, solche Überreaktionen, also so, wenn wir als Christen Themen so unglaublich hoch anbinden und forcieren, wo wir uns eigentlich gar nicht wirklich sicher sind, ob es wirklich so ist, also auch so spekulative Falschmeldungen, sage ich mal, die man so auch als Christ loslassen kann, auch wenn es um die Endzeit geht, solche Dinge immunisieren eigentlich eine Gesellschaft dafür, wirklich wahrzunehmen, wenn Gott mal wirklich redet. Wenn wir als Christen immer wieder Sachen raushauen und uns mit Themen beschäftigen und spekulative Ankündigungen machen, vielleicht auch über die Endzeit, und die Dinge treten nicht ein, das ist dann wie, wenn ständig Fehlalarm ist, wenn es dann wirklich brennt, irgendwann reagiert man nicht mehr oder reagiert viel zu langsam, weil man nicht damit rechnet, dass es diesmal wirklich wichtig sein könnte. Und es ist schade, auch wenn wir auch als Christen und in unseren Gemeinden manchmal vielleicht auch sogar uns selbst immunisieren gegen manche Themen und gegen manche Dinge, die Gott eigentlich wichtig sind, weil wir immer wieder übers Ziel hinausschießen und Dinge zu stark pushen und hochheben, die es eigentlich nicht wirklich wert sind, oder wenn wir mit Sicherheit Dinge sagen, wo wir uns eigentlich gar nicht wirklich sicher sein können. Mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Es gab mal im April 2011, da kam es in den USA zu einem heftigen Unwetter. Da sind innerhalb von 3 Tagen 300 Tornados durch 10 Bundesstaaten durchgezogen, ne? Und es gab 320 Tote und komplett verwüstete Städte. Und das Verrückte dabei ist, dass 90% der Stürme, die da kamen, von den Wetterdiensten präzise vorher angekündigt wurden. Also 90% der Stürme wurden gesagt, wann die kommen, dass es so schlimm werden könnte. Aber nach den ganzen Fehlalarmen der Vergangenheit, wo immer wieder Fehlalarme waren, haben die Leute nicht damit gerechnet, dass es wirklich passiert. Die dachten, das wird schon irgendwo anders langziehen oder so schlimm wird es schon nicht werden. Das haut doch selten hin, was der Wetterbericht sagt und so weiter. Und die Leute waren gewarnt, aber am Ende gab es 320 Tote und manche Städte waren völlig verwüstet. Es ist, davon abgesehen, Tornados kann man nicht so präzise vorhersagen, aber man kann Wetterlagen vorhersagen, wo sowas leicht passieren kann. Und das ist auch geschehen. Und einer der Meteorologen hat gesagt, wir warnen die Menschen und sagen, dass sie sich in Acht nehmen sollen, aber wenn die Vorhersage mal nicht eintritt, nimmt man uns nicht mehr ernst. Das ist immer ein schmaler Grat. Wir wollen die Menschen erreichen, wenn es darauf ankommt, aber wenn wir ständig Alarm schlagen, reagieren die Leute irgendwann nicht mehr, wenn sie es sollen. Und das ist ein Prinzip, was ja genauso auch bei geistlichen Sachen der Fall ist. Wenn wir ständig Alarm schlagen in allen möglichen Bereichen, dann kann es sein, dass die Gemeinde Jesu als Ganzes, aber auch die Gesellschaft irgendwann nicht mehr hört, wenn es wirklich dran ist und wenn es wirklich wichtig ist. Deswegen ist es an der Stelle wichtig, Gott zu suchen und wirklich von ihm her die Dinge zu erbeten und zu suchen, die gerade wirklich dran sind. Echte Erkenntnis über die Zeichen der Zeit, die kommen vom Himmel und die kommen von Gott her und nicht einfach von der Erde, indem ich Nachrichten schaue und beobachte, was gerade wieder passiert, sondern um wirklich zu erkennen, was gerade dran ist und was wichtig ist, das kann ich nur von Gott selbst empfangen. Manche reden so, als wäre es so sonnenklar und eindeutig, in welcher Zeit wir gerade leben und man müsste nur die Nachrichten einschalten und dann wüsste man das. Dahinter steckt so die Vorstellung, man muss nur den richtigen Nachrichtensender einschalten, der die Wahrheit unverfälscht rüberbringt. Und dann muss man die Bibel hernehmen, Texte finden, die irgendwie passen und das vergleichen. Und dann weiß man, dann hat man es drauf und weiß, was gerade los ist draußen in der Welt. Und das ist ein einfacher menschlicher Endzeitglaube, also menschlich eigentlich, der denkt, dass man nur mit genug Intelligenz und Scharfsinn und wenn man lange genug sucht und vergleicht, rausfindet, was gerade los ist. Aber das ist ein Denken, das kommt völlig ohne Gott aus. Und dieses Denken hat sich auch schon oft genug geirrt. Das ist dann zum Beispiel so, mir hat mal einer erzählt, dem ist einer begegnet und der wusste auch immer genau, was gerade draußen in der Welt passiert und dann ist der Golfkrieg damals ausgebrochen. Und er hat einen Bibeltext gleich zur Hand gehabt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Ein paar Jahre später wurde die EU erweitert. Dann gab es den Bibeltext, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Unglück über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Also ob gerade Krieg ist oder ob Frieden ist, es kommt immer dasselbe bei raus. Ob das gerade wichtig ist zu wissen oder ob Gott gerade Dinge auch sagen möchte, die für diese Zeit wirklich von entscheidender Bedeutung sind und wo wir auch mitprägen dürfen und sollen unsere Zeit, das ist dabei noch gar nicht gesagt. Nur weil ich es hinkriege, Nachrichten mit Bibeltexten übereinzubringen. Ich finde für jede Nachricht irgendeinen Bibeltext. Das alleine rettet die Welt auch noch nicht. Wir brauchen letztendlich Offenbarung von Gott, um diese Zeit zu verstehen und um mitzukriegen, was gerade läuft und was gerade wichtig ist und worauf wir unseren Blick richten müssen, brauchen wir Offenbarung von Gott. Jesus selbst sagt an einigen Stellen, dass er von sich selbst aus ja sowieso auch gar nichts tun kann. Er sagt zum Beispiel Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, also so wie er vom Vater hört, beurteile ich. Und mein Gericht ist zutreffend, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also so wie Jesus sagt, so wie ich vom Vater höre, so beurteile ich. Oder Johannes 3, Vers 38, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Was ich beim Vater sehe, das spreche ich aus. Oder Kapitel 14, Johannes Evangelium, Vers 10, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Wenn es Jesus schon so ging, dass er nichts getan und gesagt hat, was er nicht vom Vater selbst erfahren hat, wie können wir uns wagen, zu versuchen, mit unserem menschlichen Kalkül und unserer Intelligenz irgendwie diese Zeit in der Tiefe zu beurteilen? Ich meine, dass es böse Dinge gibt, dass ist keine Frage. Dass es auch gute Dinge gibt, ist auch keine Frage. Aber was ist gerade dran? Und das sind die Dinge, die kann letztendlich nur Gott selbst offenbaren. Da brauchen wir es, dass er zu uns spricht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist genau deshalb auch so vor allen Dingen als prophetischer Geist auch beschrieben wird in der Bibel. Von Anfang bis Ende, also Petrus sagt, als Pfingsten damals war und die Gemeinde Jesu förmlich entstanden ist, sagt er, das ist es, was Joel verheißen hat, dass in den letzten Tagen, also sozusagen am Ende der Zeit, der Heilige Geist ausgegossen wird. Und was ist die Folge davon? Dass die Söhne und Töchter prophezeien, dass die alten Leute Träume haben, dass Männer und Frauen, Knechte, Mägde, durch die gesamten Gesellschaftsschichten durch Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und die Folge ist immer eine prophetische Komponente bei dem, was Joel hier gesagt hat und was Petrus zitiert hat. Und wenn man schaut, die Gaben, die der Heilige Geist austeilt, also Paulus beschreibt in 1. Korinther 12 zum Beispiel etliche, und da sind viele Gaben, die was Offenbarendes an sich haben, also wo Gott was zeigt, wo Gott was klar macht. Natürlich Prophetie selber oder die Gabe der Geisterunterscheidung, dass man erkennt, woher der Wind weht, wes Geistes Kind eine Sache, eine Idee, eine Person ist. Oder auch Weisheit und Erkenntnis, das sind letztendlich offenbarende Gaben, wo Gott was klar macht, wo Gott was zeigt und was offenlegt, was uns als Menschen normalerweise verschlossen wäre. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Und warum ist das so wichtig? Warum sagt Paulus zum Beispiel, 1. Korinther 14, Vers 1, sagt er, strebt nach den geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr prophezeien könnt. Das ist auch nochmal spannend. Also Paulus legt auch eine Reihenfolge, so ein Ranking fest, was wirklich, wirklich wichtig ist von den Gaben. Anscheinend gibt es auch Dinge, die kann man haben, aber es gibt noch was, was ganz viel wichtiger ist. Und da sagt Paulus, dass wir prophezeien können. Und das ist spannend, das mal auf sich wirken zu lassen. Paulus ermutigt dazu, nach geistlichen Gaben zu streben, das zu suchen, das wirklich zu wollen, weil es eben so wertvoll ist. Und am meisten, dass wir prophetische Offenbarungen Gottes bekommen. Und warum ist es so wichtig? Weil wir es brauchen. Also weil wir sonst diese Zeit gar nicht beurteilen können. Weil wir sonst nichts in der Hand haben, um wirklich zu sagen, was abläuft und was unsere Gesellschaft gerade prägt und was Gott gerade tut und was Gott gerade nicht tut. Und dafür brauchen wir, dass Gott selbst zu uns spricht. Gerade bei Fragen dieser Zeit, bei Fragen der Endzeit, alles, was uns zu diesem Thema wichtig ist, da brauchen wir Offenbarung von Gott. Es gibt, die Bibel besteht zu, ich weiß jetzt nicht zu welchem Anteil, aber zu einem ziemlich, ziemlich großen Anteil aus prophetischen Texten. Also es gibt ganze Bücher, die sind reinste Prophetie. Über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende hinweg wird dort prophezeit. Es gibt viele, viele biblische Bücher, die meisten vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht genau, aber wurden von Propheten geschrieben. Und das heißt, es steckt unheimlich viel in der Bibel drin, über die Zukunft, auch über die Zukunft der Welt, auch über die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und Menschen haben sich zu allen Zeiten daran gemacht, das zu verstehen und das auszulegen, was dort in den Texten drinsteht. Und es gibt da einige bekannte Auslegungsprinzipien, um die biblischen Texte zu verstehen, die aber nicht immer zielführend sind. Also zum Beispiel gibt es so diesen Satz, die Bibel legt sich selbst aus. Also sozusagen, wenn ich einen Text habe, den ich nicht verstehe, dann finde ich irgendwo in der Bibel einen anderen Text, der mir hilft, das zu verstehen. Und ich muss nur lange genug suchen und dann finde ich die Texte, die mir helfen, also so die Schlüssel sozusagen, Schlüsseltexte, Schlüsselbegriffe, die mir helfen, andere Texte zu verstehen. Und so haben viele auch durch die Jahrhunderte immer wieder versucht, prophetische Texte auszulegen. Dass man in der Bibel sucht, bis man einen Text gefunden hat, der irgendeinen Begriff erklärt, wo man dann ein prophetisches Bild irgendwie übersetzen kann, verstehen kann und dann rausfindet, was damit gemeint ist. Die Bibel legt sich selbst aus. Ich würde sagen, ja, das stimmt auch. Das stimmt an vielen Stellen, dass natürlich die Bibel insgesamt Gottes Handschrift darin ist und die Dinge zusammenpassen und man mit Hilfe einiger Texte andere Texte versteht. Aber ich würde auch sagen, nein, es stimmt nicht. Also zumindest nicht immer. Das Ganze hat seine Grenzen. Denn wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann würde das bedeuten, ich muss einfach nur schlau genug sein, mathematisch, analytisch genug rangehen, lange genug mit viel Geduld die ganze Bibel auseinandernehmen und ich werde irgendwann die ganzen prophetischen Geheimnisse lüften, die in dieser Bibel drinstecken. Und das ist aber gerade bei Prophetie nicht der Fall. Es gibt so viele auch Bilder, also Prophetie funktioniert ja immer auch mit Gleichnissen eigentlich, mit Bildern, mit Allegorien, also wo Dinge im übertragenen Sinne auch zu verstehen sind. Und es gibt viele Bilder, wenn ich da irgendeinen Begriff habe, wie zum Beispiel, da kommt ein Löwe vor oder so. Ja? Jetzt könnte ich überlegen, wer oder was ist mit Löwe gemeint, finde ich einen Text. Da heißt es, Jesus ist der Löwe von Juda. Denke ich, ja, wunderbar, Jesus ist gemeint. Dann finde ich den nächsten Text, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Da bedeutet, ein Begriff ist ein Bild für Jesus und für Satan selbst. Es harmoniert nicht. Nicht so sehr. Und das kann man an allen Punkten finden, dass dieses Prinzip, die Bibel legt sich selbst aus, an der Stelle bei Prophetie absolut ihre Grenzen hat. Die Schlange ist im Paradies, also Satan kommt als Schlange zu Adam und Eva. In der Wüste, beim Volk Israel, ist diese erhöhte Schlange ein Symbol für Jesus, der am Kreuz gestorben ist, wo Leute heil werden, wenn sie auf ihn schauen. So wird es im Neuen Testament dann ausgelegt. Oder die Nacht ist für uns meistens, also eine Nacht, Finsternis ist für uns meistens mit dem Bösen irgendwie assoziiert. Dass wir, also es gibt ja auch genug Texte, die das aussagen, die Werke der Finsternis, die wir ablegen sollen und so weiter und so fort. Andererseits ist aber im jüdischen Denken, beginnt der neue Tag mit der Nacht. Also die Nacht ist der Beginn eines neuen Tages. Das ist was total Positives. Bei der Schöpfung heißt es, aus Abend und Morgen wurde der neue Tag. Und Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Gott hat die Nacht geschaffen. Das hat vom Ursprung her erstmal überhaupt nichts Negatives. An anderen Stellen in der Bibel aber schon. Wenn ich jetzt prophetische Texte habe, wo von Finsternis und Nacht die Rede ist, was steckt dahinter? Was ist damit gemeint? Wir haben übrigens auch unsere Tochter deswegen Laila genannt. Laila heißt Nacht auf Hebräisch. Laila Estera heißt Stern in der Nacht. Und es ist der Beginn eines neuen Tages, der anbrechende Tag sozusagen. Also das heißt, wir brauchen von Gott her Offenbarung, wie wir die prophetischen Texte der Bibel wirklich zu verstehen haben. Und eine Herausforderung, also aus meiner Sicht eine der großen Schwierigkeiten bei der Auslegung von Prophetien, ist auch oft, dass die Texte viel zu wörtlich ausgelegt werden. Und das ist was vielleicht den einen oder anderen jetzt irritiert, wenn ich sage, die Bibel wird an vielen Stellen zu wörtlich ausgelegt. Es ist ja für viele ein hohes Gut, dass wir sagen, wir nehmen die Bibel beim Wort und wir nehmen das ernst, was da steht, und das ist auch absolut gut so. Aber bei Prophetie funktioniert das nicht. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der wirklich die Bibel wörtlich sieht. Noch nie getroffen. Jemanden, der glaubt, dass wenn Jesus wiederkommt, er auf der Erde wirklich nur noch Schafe und Böcke vorfinden wird. Im wörtlichen Sinne. Und dass er dann, die Schafe stehen dann zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken und dann sagt er den Schafen, erbt das Reich, das für euch bereitet ist. Und es funktioniert nicht, weil die Bibel an ganz vielen Stellen und auch das, was Jesus sagt, an ganz vielen Stellen bildlich gemeint ist. Er redet in Gleichnissen, permanent. Also Jesus redet in Gleichnissen. Und Prophetie besteht zum überwiegenden Teil aus Gleichnissen. Aus Vergleichen, die nicht in vielen Fällen nicht eins zu eins und wörtlich übertragen werden können. Und Jesus sagt selbst, warum er in so vielen Gleichnissen redet, weil die Jünger haben sich auch gefragt, kann er sich nicht einfach mal klar ausdrücken, wenn er seine Predigten gehalten hat? Und das geht uns ja auch so, wenn wir die Bibel lesen, kann er sich nicht einfach mal klar ausdrücken? Warum diese ganzen Bilder und Vergleiche? Werden wir vielleicht nächste Woche, wenn es um die Offenbarung geht, nochmal drauf eingehen. Und Jesus sagt auch warum, und er sagt tatsächlich allen Ernstes, dass viele Dinge gar nicht dafür gedacht sind, dass sie von jedem verstanden werden. Jesus will gar nicht, dass jeder alles versteht. Sondern er sagt, also seine Nachfolger, die sind dazu berufen, die Dinge zu verstehen. Also das heißt, Jesus sagt, die, die Teil seines Reiches geworden sind, die seine Nachfolger sind, die ihn fragen, die zu ihm kommen, die eine Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt haben für das, was seine Gerechtigkeit ist. Das sind diejenigen, die dazu bestimmt sind, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Und auch zu verstehen, in was für einer Zeit wir gerade leben. Aber alle anderen, die ihn nicht suchen, da ist es manchmal besser, dass sie bestimmte Informationen nicht haben, anscheinend. Es heißt sogar, an einer Stelle sagt Jesus, oder es wird über Jesus gesagt, dass er nichts ohne Gleichnisse erzählte. Das heißt, er hat keine einzige Rede gehalten, wo nicht solche verschlüsselten Passagen drin waren, wo sie alle gefragt haben, ja, es war eine nette Geschichte, irgendwie aus der Landwirtschaft und so, kennen wir, aber was wollte er jetzt eigentlich sagen damit? Wie hat es zu dem gepasst, was er vorher über sein Reich gesagt hat? Und die Jünger selber haben ihn manchmal gefragt, was wolltest du denn eigentlich sagen damit? Und dann sagt Jesus, versteht ihr denn immer noch nicht? Ihr seid doch eigentlich dazu berufen, zu verstehen, was ich sage. Und dann erklärt er ihnen nochmal die Gleichnisse. Also das heißt, wenn Jesus zu uns redet, ob nur durch die Bibel, durch prophetische Texte, durch irgendwas, dann müssen wir damit rechnen, dass viele Dinge bildhaft gemeint sind. Und viele Dinge eigentlich verschlüsselt sind, muss man sagen. Und dass viele Dinge über unsere einfache, sichtbare Welt hinausgehen. Es ist eben nicht so, dass Jesus einfach sagt, ganz klar, passt auf, die Weltgeschichte läuft so, erst kommt das Reich, dann kommt der König und so, solche Texte gibt es auch, Buch Daniel vor allem, und dann passiert das Erdbeben und dann kommt das und dann wisst ihr, dass das gleich als nächstes passiert. An vielen Stellen tut er das ja nicht, an den meisten Stellen, sondern viele Dinge, die er sagt, die gehen über das hinaus, was wir in den Nachrichten hören können. Die betreffen das, was eigentlich auf einer übergeordneten Ebene passiert. Was die Dinge sind, die wirklich im Herzen unserer Welt gerade geschehen oder im Herzen der Gemeinde Jesu gerade geschehen. Nicht nur die äußerlich sichtbaren Ereignisse, die jeder vielleicht irgendwie versucht einzuordnen, sondern dass wir erkennen, was dahinter gerade steht. Was die Absichten Gottes sind oder wo auch die Absichten Gottes gerade massiv umkämpft sind durch verschiedene Dinge. Und das sind Dinge, das sind eigentlich so die Geheimnisse dieser Welt und die Geheimnisse unserer Zeit und die Geheimnisse der Gemeinde Jesu, die Gott uns offenbaren möchte. Also wir als seine Nachfolger sind auch dazu berufen, das zu verstehen. Deswegen ist er ja frustriert, dass er sagt, warum könnt ihr das selbst das Wetter besser verstehen als das, was gerade geschieht in dieser Zeit? Weil er sich wünscht, dass wir das verstehen können, aber eben viel mehr als einfach nur die aktuelle Tagespolitik irgendwie einzuordnen in Gut und Böse, sondern dass wir verstehen, was wirklich dahinter sich gerade bewegt in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Prophetien, biblische Prophetien, mehrfache Bedeutungen manchmal haben. Das sind fast wie mehrere Bedeutungsebenen. Da sind manchmal mehrere Dinge stimmen da und sind richtig. Manchmal kann es direkt sichtbare historische Ereignisse geben, wo viele erkennen können, das ist ja tatsächlich das, was die Bibel gesagt hat, was in der Prophetie schon drin steht. Aber es kann manchmal eben auch noch übergeordnete Ebenen geben, wo Gott was ankündigt, was über das hinausgeht, was gerade sichtbar ist für alle. Also mal ein Beispiel, ihr könnt, wenn ihr mal Zeit habt, Matthäus 24, auch 25 und so diese Kapitel durchlesen. Das ist Jesus seine Endzeitrede, wo er über die letzte Phase der Welt jede Menge sagt. Und dort kündigt er ganz konkret verschiedene Sachen an. Zum Beispiel, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Dass es ein Gräuel der Verwüstung, so ein Gräuelbild der Verwüstung an heiliger Stätte geben wird. Das ist was aus dem Buch Daniel ist, was Jesus hier nimmt. Menschen werden, also es werden die Nachfolger von ihm, werden auf die Berge fliehen. Er sagt, wehe den Schwangeren und den Stillenden, wenn diese Verfolgung kommt. Und er sagt, betet, dass die Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Er kündigt an, dass Verführung kommen wird. Falsche Erlöser werden sich zeigen. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben und dann gibt er so einen Kommentar, sagt er, das ist aber noch nicht das Ende, da kommt noch mehr. Nationen werden sich gegen Nationen erheben, Königreiche gegen Königreiche, Hungersnöte wird es geben, Erdbeben, sagt er, das ist der Anfang der Wehen, also so wie bei einer Geburt, dass die Wehen einsetzen und dann merkst du, jetzt geht's los, das Kind kommt gleich, es wird spannend. Er redet von Christenverfolgung, sehr starke Christenverfolgung, Verführung, die kommen wird durch falsche Propheten, die Gesetzlosigkeit nimmt zu, die Liebe erkaltet in den meisten Leuten. Dann aber auch das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf der gesamten Erde, allen Nationen. Und dann wird das Ende kommen, sagt er. Und der Moment, wenn Jesus wiederkommt, der wird, das ist auch interessant, das hängt er dann noch ran und sagt, dieser Moment, wenn ich wiederkommen werde, das wird sein wie die Tage Noahs, also zur Zeit von Noah. Die Leute haben gegessen, getrunken, geheiratet, verheiratet, haben gefeiert bis zum letzten Moment, wo die Flut kam. Und sagt er, so wird es auch sein, wenn ich wiederkommen werde. Also, was Jesus hier im Grunde ankündigt, wenn man jetzt einfach mal drauf schaut, ist, dass die Zeit bis zu seiner Wiederkunft, da wird einerseits das Böse zunehmen. Also es wird viel, viel Vernichtung geben, viele Dinge, die nicht gut sind. Andererseits wird in derselben Zeit das Evangelium vom Reich Gottes parallel dazu auf der gesamten Erde sich ausbreiten in allen Nationen. Das passiert gleichzeitig. Einerseits erleben Menschen Hungersnöte und Erdbeben. Andererseits haben Menschen bis zuletzt reichlich Essen und Trinken und Feiern. Einerseits erleben Menschen Krieg und Verfolgung. Andererseits heiraten Leute bis zum Schluss und feiern ihre Feste. Also zunächst mal, wenn man das so hört, kann man Folgendes ausschließen. Also es wird weder die Erde in einer einzigen globalen Katastrophe untergehen durch Meteoriteneinschlag, Atomkrieg oder irgendwas und mit einmal ist alles futsch. Das steckt hier nicht drin. Jesus sagt, bis zum Schluss werden die Leute auch essen und trinken und feiern. Es wird bis zum Schluss Menschen geben, denen das so geht. Noch wird es aber auf der Erde besser werden unter Fortschritt und die Bündnisse und die Friedenspolitik wird irgendwie helfen, dass die Nationen zusammenfinden. Auch nicht. Es wird Krieg geben. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Eine Nation gegen die andere. Außerdem werden Christen zwar heftigst verfolgt werden, gleichzeitig werden sie aber so einflussreich sein, dass sich das Evangelium in allen Nationen dieser Erde ausbreiten wird. Also Jesus sagt im Grunde, es sind gegenläufige Bewegungen im Gange. Und die werden zunehmen. Er sagt an einer Stelle, nennt er so ein Gleichnis, dass es, wo er sagt, das Unkraut und der Weizen, das wird bis zum Schluss aufwachsen, gemeinsam aufwachsen. Und dann wird das Ende kommen, dann wird die Ernte kommen. Und die Ernte wird eingeholt werden. Das heißt, es wird keine Zeit dieser Weltgeschichte bis zum Ende geben, wo alle Dinge nur schlecht sind oder alle Dinge nur gut sind. Wer das eine von beiden erwartet, liegt anscheinend falsch. Denn Jesus sagt, es wächst beides zusammen auf, das Unkraut und der Weizen, und es wird größer und stärker werden. Und es hat bittere Konsequenzen an vielen Stellen für beide Seiten, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Das Reich Gottes breitet sich aus, bis wirklich alle Nationen dieser Erde, alle Völker das Evangelium vom Reich Gottes gehört haben, damit in Berührung gekommen sind. Und gleichzeitig wird auch manches schwer. So, und jetzt sagt Jesus in dem Zusammenhang noch was Spannendes. In Matthäus 24, Vers 34 sagt er, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, das ist wieder das Ding, was wir letzte Woche hatten, dass Jesus immer wieder so redet, als würde es wirklich jetzt gleich geschehen und die ersten Christen, ich meine, man kann das jetzt, Generationen kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, man kann sich fragen, ob es da um die Menschheit insgesamt geht, die wird nicht vergehen, bis es geschehen wird, oder das Volk Gottes, diese Generation, also er redet ja zu Juden, wird nicht vergehen, aber Fakt ist, die ersten Christen, die haben gedacht, es geht um ihre Generation, also um ihr eigenes Leben. Die sind davon ausgegangen, das wird alles geschehen, solange wir leben. Und solange einige von uns noch leben. Und tatsächlich gibt es ja auch kaum was von der Aufzählung, die Jesus hier gemacht hat, die sich nicht zu den Lebzeiten der ersten Christen schon erfüllt hätte, in irgendeiner Form. Es ist ja wirklich all das schon gekommen. Die haben ja vieles davon wirklich erlebt. also 70 nach Christus, das haben vielleicht die Älteren unter den Jüngern nicht mehr erlebt, aber die Jüngeren unter den Jüngern schon, 70 nach Christus, da wurde der Tempel zerstört in Jerusalem und es ging los, die Flucht auf die Berge, so wie Jesus das gesagt hat, die Verfolgung der Christen nahm dann zu. Hier, das ist ein Bild vom Titusbogen in Rom, könnt ihr mal besuchen, zwischen Kolosseum und Forum Romanum ist der Titusbogen und da ist ein Bild mit drauf von der Zerstörung Jerusalems, also und zwar wie die Römer heimkehren und hier die Menora aus dem Tempel mitbringen und noch so die heiligen Instrumente, die Trompeten hier, Chazotra, und die bringen das mit nach Rom als Triumphzug, kommen sie dort in die Stadt marschiert und bringen dort das Diebesgut, kann man sagen, die Beute mit aus Jerusalem und das ist also ein sehr wichtiges archäologisches Indiz auch für die Zerstörung Jerusalems. Und das haben die ersten Christen oder die ersten Generationen miterlebt, dass der Tempel, der Inbegriff für Gottes Gegenwart, mit einmal weg war. Und die Verfolgung losging. Es gab Erdbeben, Hungersnöte, davon ist schon in der Apostelgeschichte die Rede. Kriege, Völker, die sich gegeneinander erheben, Verführung und Irrlehren und alles nahm seinen Lauf. Und gleichzeitig die Verbreitung des Evangeliums, so wie Jesus gesagt hat, von Jerusalem bis Samarien und bis an die Enden der Erde. Also es fehlt fast nichts von dem, was Jesus hier aufzählt, was nicht die ersten Jüngergenerationen schon leibhaftig erlebt haben. Aber dann auch fast jede andere Generation wieder. Also es gibt ja kaum einen Abschnitt der Geschichte, wo Christen nicht Trost gefunden haben in dem, was Jesus hier gesagt hat, weil sie es leibhaftig erlebt haben. Weil sie merken, wie diese Dinge geschehen vor ihren Augen und wie Verfolgung stattfindet. Und auch das, was später kam, war teilweise noch heftiger als das, was die ersten Jünger erlebt haben. Das, was wir heute an Christenverfolgung in manchen Gegenden der Welt haben, übertrifft mitunter auch das, was wir im Römischen Reich erlebt haben. Dort im Kolosseum und an vielen Stellen oder was zu späteren Zeiten kam. Das heißt, das Ausmaß ist tatsächlich massiv, auch zu unserer Zeit. Bei uns jetzt das gerade nicht. Wir sind eher so wie in den Tagen Noahs. Wir essen und trinken und heiraten und verheiraten und was weiß ich. Aber all diese Dinge, die geschehen ja gerade zeitgleich auch auf dieser Erde und jede Generation hat Trost gefunden in dem, was Jesus sagt. Die Texte sind immer aktuell geblieben. Das heißt, die haben eigentlich eine immer wiederkehrende Bedeutung und Kraft, um Menschen zu tragen, auch durch solche Zeiten hindurch. Andererseits muss man auch sagen, steckt hier, um mal bei diesem Kapitel Matthäus 24 zu bleiben, auch noch eine tiefere Ebene drin. Also das Neue Testament bezeichnet zum Beispiel die Gemeinde Jesu auch als Tempel. Und wir erleben so durch die Geschichte hindurch, wie der Tempel, also die Gemeinde Jesu, angegriffen wird, die Steine voneinander getrennt werden. Jesus sagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das heißt, eine Zerstreuung, Einheit ging verloren. Immer mehr Zerstreuung der Gemeinde Jesu, so als ob sein Haus abgerissen wird, hat man manchmal das Gefühl, so in den Phasen der Geschichte. Also das heißt, man kann auch auf dieser Ebene hier eine tiefe prophetische Ebene finden für das, womit Paulus halt die Gemeinde vergleicht, nämlich mit dem Tempel. Flucht auf die Berge, also die Berge sind oft in der Bibel ein Symbol auch für die Gegenwart Gottes, wo man Gott finden kann, also die Flucht in die Gegenwart Gottes. Man könnte in diesem Sinne weitermachen, also wehe den stillenden Müttern, also wehe geistlichen Eltern, die ihre Kinder in Unmündigkeit halten. Also in Zeiten der Verfolgung, wo Christen nicht gelernt haben, mündig zu werden, erwachsen zu werden, auch in geistlichen Dingen, in ihrer eigenen Beziehung zu Gott und so weiter und so fort. Also man merkt, hier steckt viel drin. Und es gibt so diesen Satz, die Bibel ist tiefer als lang. Also man hat sie schnell durchgelesen, aber die Tiefen sind unergründlich. Und auch die prophetischen Texte sind oft tiefer als lang. Also man kann vordringen zu Ebenen, die zum einen für alle Generationen irgendwie eine Bedeutung haben. Andererseits gibt es auch manchmal sichtbare historische Ereignisse, wo man sagen kann, hier hat sich ja wirklich manifestiert, also physisch erfüllt, sodass jeder das sehen kann. Es gibt manchmal bildhafte, geistliche Botschaften für die Gemeinde Jesu, also wo man merkt, es ist eine tiefere Dimension drin. in den Texten. Manchmal wird auch sogar eine Reihenfolge oder ein Ablaufplan für die Weltgeschichte vorgegeben, wobei ich der Meinung bin, es ist an einigen Stellen auf jeden Fall der Fall, aber ich bin der Meinung, an den meisten Stellen nicht. Es ist nicht im Fokus. Es ist nicht immer das Ziel, dass wir jetzt immer genau wissen, in welcher Reihenfolge geschieht welches Ereignis, sondern das Ziel von den Prophetien ist meistens die, dass wir unser Herz und unseren Blick ausrichten auf die wichtigen Dinge in der Zeit, in der wir gerade leben. Also das ist so eine Mehrdimensionalität in diesen Texten, mehrere Erfüllungsebenen, und das zieht sich durch die gesamte biblische Prophetie durch. Und so funktioniert auch ganz vieles, auch in der biblischen, also in der Lehre der Bibel, was wir manchmal so schwer zusammenkriegen. Zum Beispiel auch der Zusammenhang zwischen Israel als Volk Gottes und der Gemeinde Jesu. Das ist eine ähnliche Ebene. Also, dass sozusagen Gott ein physisches Volk erwählt hat, ein richtiges Volk, ja, so wie wir Volk verstehen, und gleichzeitig aber auch seine Gemeinde hat, die sich auf einer anderen Ebene eint. Also in der Geschichte des Volkes Gottes zeigen sich Ereignisse, wo Gott was tut, und parallel dazu geschehen Dinge in der Gemeinde Jesu, wo man merkt, es gibt einen Zusammenhang. Also Gott tut was und an mehreren Stellen geschehen unterschiedliche Dinge. Gott sagt was und es hat eine Bedeutung für sein Volk und es hat eine Bedeutung für sein Leib, für seine Gemeinde, was nochmal übergeordnet ist. Und Paulus sagt ja, wir sind als Gemeinde Jesu eingepfropft in den Ölbaum. Das heißt, es ist ein Baum, wo dieselben Dinge fließen und es hat eine Bedeutung für alle Zweige. Ob nur so die ursprünglichen Zweige seines Volkes oder die Zweige, die eingepfropft sind, nämlich die Zweige seiner Gemeinde. Und so ist es auch oft mit biblischer Prophetie, dass es eine Bedeutungsebene hat für das Volk Gottes und da geschehen Dinge im Volk Israel. Und es hat eine Bedeutungsebene für die Gemeinde Jesu, wo auch Dinge parallel geschehen, im übertragenen Sinne. Nicht immer eins zu eins dasselbe, sondern im bildhaften, im übertragenen Sinne. Und das ist unheimlich spannend. Vielleicht klingt es, wenn man sich nie mit diesen Dingen irgendwie beschäftigt hat, auch so erschlägt es einen ein bisschen, weil man sich fragt, wie kann ich überhaupt durchblicken bei diesen Sachen? Und ich weiß es auch nicht, wie man da durchblicken kann. Ich wünsche es mir selber manchmal. Aber was wir halt an der Stelle wirklich brauchen, ist die Sicht Gottes. Ist so eine Offenbarung von Gott, dass er uns die Dinge zeigt, die für uns gerade wichtig sind. Und wir müssen an der Stelle auch nicht den Anspruch haben, alles verstehen zu müssen, was die Bibel sagt. Sondern dass wir das greifen und festhalten, was wir verstanden haben. Da haben wir schon genug zu tun. Es hat mal, einer kam mal zu Charles Spurgeon, so einem baptistischen Prediger, und hat ihm sein Leid geklagt, hat gesagt, dass er seine Not hat mit einigen biblischen Texten, die er nicht versteht. Da hat Charles Spurgeon gesagt, also wenn das dein Problem ist, ich habe die größte Not mit den Texten, die ich verstanden habe. Und wir haben auch schon mal genug zu tun, dass wir das wirklich festhalten, was wir verstehen, und dass wir Gott einfach darum bitten, dass er uns mehr erklärt. Aber halt bei der Prophetie begegnet uns das immer und immer wieder, dass wir mehrere Ebenen der Erfüllung haben und gerade eben auch im Zusammenhang mit dem Volk Gottes und dem Leib Jesu. Das ist so ein schönes Bild. Gott hat zu Abraham gesagt, du wirst Nachkommen haben, so viel wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Das heißt, die Nachkommenschaft von Abraham hat eine irdische Dimension und auch eine himmlische Dimension. Nachkommen wie Sand und auch wie Sterne. Und das kann man so als Vergleich auch nehmen. Genauso ist das, dass im Grunde die Gemeinde Jesu hat eine irdische, physische Dimension, zum Beispiel durch das Volk Israel. Und es hat auch eine himmlische, übergeordnete Dimension, nämlich durch seine Nachfolger, durch alle Zeiten hindurch. Und wenn Gott etwas gesagt hat in der Geschichte, dann hat es oft mehrere Bedeutungs- und Erfüllungsebenen für diese beiden Teile. So, das kann faszinierend sein. Man kann auch unheimlich hängen bleiben bei den Kennzeichen dieser Zeit, in der wir leben, auch das, was wir da in den Texten verstehen, und dann fragen wir uns, was ist damit gemeint und was bedeutet wohl das und wie kann man das verstehen, was jetzt gerade geschieht auf der Erde oder so. Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, warum Gott uns diese Prophetien gegeben hat. Jesus sagt, und damit will ich jetzt zum Ende kommen, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt euch und hebt eure Köpfe empor, weil eure Erlösung naht. Das habe ich letzte Woche schon zitiert, diesen Text. Also, wenn diese Dinge geschehen, warum, was ist dann der Effekt für uns? Dann erhebt eure Häupter, eure Köpfe, also steht auf, ne? Erhebt euch, hebt eure Köpfe empor, weil eure Erlösung naht. Also, wenn ich diese Dinge wahrnehme, die gerade geschehen, wenn ich vielleicht sogar Parallelen erkenne, das ist das, was Gott schon längst verheißen hat, und ich merke, Mensch, das passiert ja jetzt gerade vor meinen Augen, dann sollen wir unseren Blick nach oben richten, zu Jesus, und nicht hängen bleiben bei dem, was jetzt gerade auf dieser Erde geschieht. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Kirche, in der Natur, im Kosmos oder sonst was. Wenn wir sowas wahrnehmen, dann sofort ist es ein Anlass, nach oben zu schauen, zu Jesus aufzustehen, weil sich unsere Erlösung naht. Weil das ist im Grunde der Effekt, der dabei eintreten sollte. Oder wie es im Kolosserbrief heißt, Kolosser 3, Vers 1, das ist eigentlich so eine Grundanweisung für uns Christen, sucht, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, macht euch Gedanken über das, was oben ist, nicht über das, was auf der Erde ist. Und wenn wir mal wieder zu sehr hängen geblieben sind bei dem, was gerade auf dieser Erde alles geschieht und was alles im Argen liegt, auf dieser Erde, dann lasst uns diesen Text wieder neu vornehmen. Sucht, was oben ist, wo Christus ist. Also lasst uns auf Jesus schauen, dazu sind wir berufen. Das ist unsere Aufgabe für alle Zeiten der Weltgeschichte. Wir haben jetzt nicht, selbst wenn wir der Meinung sind, wir leben in den letzten Jahren, bevor Jesus wiederkommt, selbst wenn das so sein sollte, haben wir keinen Anlass, von diesem Text abzuweichen. Wir haben keinen Anlass, an dem hängen zu bleiben, was auf dieser Erde im Argen liegt oder so, sondern sucht nach dem, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, macht euch Gedanken über das, was oben ist, nicht über das, was auf der Erde ist. Und ein letztes Zitat, der Theologe Karl Rahner, der hat mal gesagt, Dogmen, also so christliche Glaubenslehren, sind wie Straßenlaternen. Sie weisen dem Irrenden nachts den Weg, aber nur Betrunkene halten sich daran fest. Und ich möchte das mal übertragen auf die Ereignisse der Endzeit. Also die Ereignisse unserer Zeit, die Zeichen der Zeit, die Ereignisse der Endzeit sind wie Straßenlaternen. Sie weisen den Irrenden den Weg, nämlich auf Jesus zu schauen, weil sich unsere Erlösung naht, aber nur Betrunkene halten sich daran fest. Und lasst uns mit der Haltung rangehen, wenn es uns um die Zeichen der Zeit geht. Es ist gut, wenn es uns unseren Blick auf Jesus lenkt. Ansonsten sind wir nicht mehr als christliche Betrunkene, die sich einfach an der falschen Stelle festgehalten haben. Amen. Jetzt möchte ich noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du erhaben bist über allem, was auf dieser Erde geschieht. Dein Wort sagt, die Erde ist der Schemel deiner Füße. Du stehst drauf, du stehst über den Dingen. Und ich will dich echt loben dafür, dass du wirklich größer bist als alles, was uns beschäftigen kann, als alles, was uns Sorgen machen kann, Herr. Und wir wollen dich anbeten als König dieser Welt. Wir wollen dir wirklich alle Ehre geben, denn du bist der Herr aller Herren. Und es gibt keine Macht dieser Welt, die sich erheben könnte über dich. Und dein Wort sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Und Jesus, wir loben dich dafür und wir wollen dir nachfolgen und wir wollen unseren Blick von dir nicht weglenken lassen. Und wir beten, dass du uns hilfst, zu erkennen, was dir wichtig ist. Dass wir erkennen, was dir auf dem Herzen liegt und welche Dinge dir gerade auffallen in unserem Leben, in unseren Gemeinden und in unserer Zeit und auch in unserer Gesellschaft. Herr, wir wollen nicht mit unserer Intelligenz und Weisheit uns verrennen, sondern wir wollen von dir, Herr, inspiriert sein und Offenbarung von dir bekommen. Und ich bete auch, dass du uns mit prophetischen Gaben ausstattest, so wie dein Wort uns dazu auffordert. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde von dir, aus den verschiedenen Ortsgemeinden, auch wo wir herkommen, dass wir erkennen, worum es dir gerade geht und dass wir ja durch deinen Geist prophetisch erfüllt werden und gebraucht werden und dass wir mit klaren Augen sehen können. Und ich bitte dich, dass es geschieht, Herr, und dass wir nicht zu viel Zeit damit verschwenden, mit Dingen, die jetzt gerade nicht wichtig sind auf deiner Agenda. Herr, wir laden dich ein, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unter uns wirkst und dass du uns die Augen öffnest für unsere Zeit. Alle Ehre sei dir. Amen.